Ich werde aus dem großen Bereich der Fragestellung des heutigen Abends etwas herausgreifen, an dem man sehr exemplarisch Vor-, Nachteile, Wege und Irrwege der molekularen Bildgebung zur Therapiekontrolle zeigen kann. Diese Folie zeige ich sehr häufig vor Studenten, um Vor- und Nachteile funktioneller und anatomischer Strukturen darzustellen. Sie kennen alle den verehrten Schauspieler. Die rote Kurve drunter soll die Gamma-GT zeigen. Das heißt, funktionelle Methoden, in dem Fall das Labor, aber natürlich auch, wie wir gleich sehen werden, die Nuklearmedizin, sind sehr sensitiv. Sie zeigen uns einen Krankheitsbeginn, bevor wir noch selbst mit mikroskopischen oder auch makroskopisch-phänotypischen Diagnostik etwas finden. Sie sind, und das ist wieder der Nachteil, mitunter vor allem gegen Erkrankungsende weniger spezifisch. Wir haben schon häufiger über molekulare Bildgebung heute gesprochen, deswegen die Definition. Was verstehen wir darunter? Wir verstehen die Visualisierung, Charakterisierung und, darauf werde ich noch näher eingehen, Messung, Quantifizierung biologischer Prozesse am lebenden Organismus. Wenn wir die verschiedenen bildgebenden Modalitäten hier anschauen, sehen wir, dass nuklearmedizinische Methoden, konventionell mit SPECT, aber auch mit PET, am ehesten molekulare Bildgebung erlauben. Ich habe in zwei Reviews vor einigen Jahren einmal erlaubt, sozusagen die Nuklearmedizin als Proof of Principle näher auszuführen, dass molekulare Bildgebung funktioniert. Wie wir gehört haben, das Spiel begann so ungefähr um die letzte Jahrhundertwende und vor allem durch die Einführung sogenannter zielgerichteter Medikamente, die es auch in die Laienpresse geschafft haben. Diese Targeted Therapy, ist man sehr bald drauf gekommen, wirkt aber nicht bei jedem. Das führte dazu, dass man sehr bald erkannte, wir brauchen eine personalisierte Medizin. Also nicht ein bestimmtes Schema für jeden, sondern eine maßgeschneiderte Medikation für den individuellen Patienten. Man ist auch weiter drauf gekommen, dass vor allem bei den GIST-Tumoren, auf die ich mich dann gleich stürzen werde, die anatomische Bildgebung das Therapiemonitoring gar nicht so einfach macht. Gerade vitale Sarkome haben einen großen Stoffwechsel. Wenn wir sie erfolgreich behandeln, ist aber die Größenreduktion nur sehr gering. Das heißt, wir können mit konventionellen Methoden gar nicht so einfach nachweisen, ob die Therapie wirkt. Das führte dazu, dass eine Gruppe um Richard Wahl in den USA von der anatomischen Bildgebung, den RECIST-Kriterien, auch die WHO-Kriterien gehören da hinein, eine andere Form der Klassifikation, die PERCIST-Kriterien, vorgeschlagen hat, die auf FDG-PET basieren, um genau in diesen Fällen ein Therapiemonitoring zu ermöglichen. Die RECIST-Kriterien sind also für uns Nuklearmediziner Rarely Enlightening Commonly Ineffective Surveillance Techniques. Das funktionierte auch sehr, sehr gut. Das ist eine der ersten Studien bei einem GIST-Tumor und Sie sehen, bereits nach 24 Stunden hat die Stoffwechselaktivität dieser Tumore massiv abgenommen und nach einer Woche sehen Sie fast nichts mehr. Das war zuerst sehr erfreulich. Wir werden aber dann gleich sehen, dass man hier aufpassen muss, wie man die Sachen interpretiert, wie die Medikamente auch auf den Stoffwechsel Einfluss nehmen, der mit dem Tumorstoffwechsel jetzt nicht unbedingt was zu tun hat. Ein anderes Beispiel, das zeigt, welche neue Probleme wir bekommen haben: GIST des Magens mit einer Lebermetastase, die natürlich auch in der anatomischen Bildgebung nachweisbar. Nach einem Monat keine Stoffwechselaktivität mehr nachweisbar. Die Lebermetastase ist zwar etwas kleiner geworden, aber nach den anatomischen Kriterien würde das eigentlich noch keine wirklich komplette Remission bedeuten. Und ich hoffe, man sieht das, eine kleine Läsion in der Leber wurde erst dann bei der Kontrolle entdeckt. Die war vorher auch schon da, aber man sieht daran, man hat plötzlich das Problem, wenn man einen Tumor metabolisch monitort unter Therapie, dass man einander widersprechende Ergebnisse zwischen metabolischer und anatomischer Bildgebung gewinnen kann. Wenn wir von PET reden, reden wir meistens von der FDG-PET und beziehen uns auf den Herrn Warburg und Erkenntnisse aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts, der sich damit beschäftigt hat, wie Tumoren ihren Energiestoffwechsel bewerkstelligen. Das tun sie in erster Linie über Glucose. Die Aufnahme geht über wahrscheinlich 5 verschiedene Transportersysteme, das sind diese GLUT-Proteine. Intrazellulär ist dann wichtig die Hexokinase, die Glucose phosphoryliert. Danach wird allerdings Glucose in CO2 und H2O abgebaut, ist also für das Imaging nicht geeignet. Da kam das Molecule of the Year, eine chemisch modifizierte Glucose, die über dieselben Mechanismen aufgenommen wird wie Glucose, aber dann nach der Phosphorylierung durch die Hexokinase nicht mehr weiter verstoffwechselt wird, sozusagen getrappt wird. Wir müssen uns aber klar sein, was wir hier sehen, und das gilt in Wirklichkeit für alle Probes oder für die meisten der molekularen Bildgebung, wir sehen hier ein Surrogat des Tumorstoffwechsels. Es ist, das kennen wir seit Jahrzehnten, vergleichbar mit den Tumormarkern. Wir wissen, dass wir auch bei erfolgreicher Therapie des Prostatakarzinoms, zum Beispiel durch eine Strahlentherapie, durch eine Modifikation an der Hormonachse, einen kurzfristigen PSA-Boost sehen, der allerdings nur zeigt, dass der Patient anspricht, also nicht gleichzusetzen ist mit einer Verschlechterung der Tumorerkrankung. In der Bildgebung der Nuklearmedizin kennen wir das seit vielen Jahren, sogenannten Flair-Phänomen im Knochenscan. Sie sehen hier eine erfolgreich behandelte Wirbelkörpermetastase, die sklerosierend abheilt, aber dadurch ein höheres Signal am Knochenscan hat. Genau dasselbe sehen wir auch bei den oder bei manchen Targeted Therapies. Hier sehen Sie einen Tag, nachdem Imatinib abgesetzt wurde, ist plötzlich der Glukosestoffwechsel wieder sehr aktiv. Das heißt nicht, dass am nächsten Tag sich die Tumormasse verdreifacht hat. Das heißt eben nur, wie wir gleich sehen werden, dass hier ein Surrogatparameter, eben die Glukoseverstoffwechselung, sich anders verhalten kann als der Tumor selbst. Wir haben es mit den neuen Targeted Therapies auch nicht mehr mit den klassischen zytotoxischen Therapien zu tun, sondern mit eher zytostatischen Therapien. Wir haben dieselben Probleme, Resistenzentwicklung, wie klein kann das residuale Tumorvolumen noch sein, dass wir es in der Bildgebung detektieren. Das hat was mit der Auflösung der Methode zu tun. Wir haben aber ganz andere Probleme. Bei zytotoxischen Therapien dauert es oft eine Zeit lang, bis wir mit der molekularen Bildgebung sagen können, der Patient ist jetzt gesund. Es dauert eben eine Zeit lang, klassischerweise bei der Radiotherapie oft ein halbes, dreiviertel Jahr, bis Apoptose einsetzt. Wenn wir vorher imagen, unterschätzen wir den Effekt. Auf der anderen Seite haben wir Entzündungsreaktionen, die uns gerade beim FDG-PET falsch positive Ergebnisse geben. Bei der zytostatischen Therapie haben wir wieder ganz andere Probleme. Die Zelle wird nicht abgetötet, sie geht in eine Art Winterschlaf. Wir manipulieren die Angiogenese, was wieder den Tumorinflux beeinflussen kann und, das haben wir schon gesehen, wir sehen oft Diskrepanzen zwischen RECIST und PERSIST. Aus Seiten der Bildgebung heißt es, Bildqualität ist immer wichtig, war aber für die zytotoxische Chemotherapie ausreichend. Jetzt, wenn wir zytostatische Therapien monitoren, müssen wir vor allem auf die Quantifizierbarkeit achten. Welche Voraussetzungen müssen hier erfüllt werden? Einerseits funktioniert das nur bei Tumoren, die eine hohe Stoffwechselaktivität haben. Hochdifferenzierte Malignome haben meistens eine niedrige Glukoseavidität, da müssen wir mit anderen Tracern arbeiten. Interferierende Erkrankungen, die für CT und auch im MR weitgehend irrelevant sind, ist für molekulare Bildgebung in der Nuklearmedizin ein Problem. ein schlecht eingestellter Diabetiker hat eine niedrigere Sensitivität in der PET als ein Nicht-Diabetiker. Wenn die Leber gestört ist, fehlt uns eine Bezugsgröße für die Quantifizierung. Tumoren können auch sehr heterogen sein. Ein hepatozelluläres Karzinom hat eine 40-prozentige Chance, dass wir es im PET nicht sehen. Die cholangiozellulären Karzinome sehen wir praktisch immer. Der Unterschied ist einfach die Hexokinase-Expression. Adenokarzinome sehen wir gut, das bronchoalveoläre Karzinom sehen wir, wie Sie an dem Beispiel sehen, überhaupt nicht. Es geht um den optimalen Zeitpunkt. Es ist ein Unterschied, welches Therapieschema gemacht wird, ob wir sehr früh, wie bei diesem Beispiel aus der Gleevec-Therapie, oder vielleicht erst seit einigen Wochen danach den Therapieeffekt beurteilen. Für die quantitative Beurteilung ist auch die Bildqualität ganz wichtig. Sie sehen hier ein Beispiel auch der Gruppe von Wahl, der gezeigt hat an Phantommessungen, dass wir mit sehr schlechter Bildqualität den Uptake um ungefähr 100% überschätzen. Partial-Volume-Effekte haben für die Quantifizierung einen Einfluss. Erst bei dem Vierfachen der Methodenauflösung können wir die Messergebnisse in der PET, das liegt ungefähr bei 3 bis 4 cm beim Tumor, 1:1 als wahr annehmen. Ansonsten müssten wir es korrigieren. Und dann ist das Problem, wie berechnen wir? Das Klassische ist der Standardized Uptake Value, der SUV, den Sie vielleicht aus den PET-Befunden kennen. Man kann das auch dynamisch besser quantifizieren, ist ein enormer Aufwand. Für das Therapiemonitoring ist aber der SUL, der standardisierte Uptake, nicht auf das Körpergewicht, sondern auf die fettfreie Körpermasse, höchstwahrscheinlich besser. Ganz wichtig ist auch, ob der Stoffwechsel, den wir untersuchen, auch wirklich repräsentativ für das Ansprechen des Tumors ist. Sie haben hier zwei Arbeiten, also relativ bald nach den ersten sehr euphorischen Publikationen über die FDG-PET-Monitoring von Gleevec-Therapie hat sich herausgestellt, dass dieses Medikament auch einen direkten Einfluss auf die Hexokinase-Aktivität und auf die GLUT-Expression hat. Das ist der Grund, warum wir einen Tag nach Therapiebeginn schon so einen starken Effekt im PET sehen. Das ist also zu diesem Zeitpunkt nicht gleichzusetzen, dass das wirkt, aber es ist noch nicht gleichzusetzen mit der vitalen Resttumormasse. Wir haben auch lernen müssen, dass verschiedene Tumore verschiedene Transportproteine, GLUT1, GLUT2 beim Mammakarzinom, beim GIST, verwenden, um Glucose aufzunehmen, und nicht alle Therapeutika wirken auf alle diese Proteine gleich. Und ganz wesentlich, wir haben auch eine Reihe von Targeted Therapies, die direkt die Angiogenese beeinflussen, und vereinfacht kann man sagen, wenn der Tumor in seiner Vaskularisierung verändert wird, wird er zwar dann auch weniger wachsen, aber wir haben vorher das Problem, dass der Tracer, den wir intravenös verabreichen, gar nicht an unser Target kommt, wir also zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich die Tumormasse unterschätzen. Wie schwer das ist, zeige ich ganz gerne an diesen beiden Publikationen, beide aus derselben Gruppe, aus der UCLA, die zuerst zeigen konnten, dass die FDG-PET ein sehr, sehr gutes Monitoring einer Therapie eines EGFR-Kinase-Inhibitors ist. Und dann kamen sie auf die naheliegende Idee, dann markieren wir gleich den Tracer. Und dann sind draufgekommen, sowohl in vivo als auch in vitro, dass dieser Tracer sich ganz anders verhält, als eigentlich die Pathohistologie, die EGFR-Expression ihnen zeigt. Dazwischen lagen 2 Jahre und sie haben eben geschlossen, dass hier auch sehr viele unspezifische Mechanismen eine Rolle spielen. Wenn wir also jetzt das Ganze machen wollen, Therapiemonitoring mittels PET, bräuchten wir einen Baseline-Scan, einen frühen Scan und mitten im in der Therapie einen Scan. Sie können sich vorstellen, das ist zeitlich und finanziell nicht ganz einfach. Wir müssen auch quantifizieren. Da habe ich Ihnen zwei, die Persis-Kriterien und die ERTC-Kriterien, auf die wir im Detail jetzt nicht eingehen müssen, aber Sie sehen auf den ersten Blick, die Zahlen, die hier angegeben werden, was ist eine komplette Remission, was eine partielle Remission, wann bezeichnet man das als Stable Disease, sind nicht ganz gleich. Also hier sind die Akten sozusagen noch nicht ganz geschlossen. In der Nuklearmedizin geht es aber nicht, wie in der Radiologie, um die Maschine. Es ist nicht so sehr die Frage, ob Sie jetzt zum PET oder zum MR oder zum CT zuweisen. Bei uns geht es um den Tracer. Und wir haben bis jetzt nur von FDG gesprochen. Wir werden ja nicht ins Detail gehen, aber es gibt eine ganze Reihe anderer Aspekte und PET-Tracer, die ebenso fürs Therapiemonitoring verwendet wurden. Also was tun wir nun? Wenn wir Therapiemonitoring mittels nuklearmedizinischer Diagnostik betreiben wollen, müssen wir uns auf die Krankheitsentitäten und auf die Patienten beschränken, wo wir wirklich Alternativtherapien haben und die wirkliche Probleme sind. Ich habe Ihnen hier aufgeschrieben, für welche Tumorentitäten die meisten Daten am Menschen vorliegen. Wenn das im Rahmen einer Therapie geplant ist, soll der Patient zu einem Baseline-Scan geschickt werden. Wir kriegen das immer wieder, dass die Patienten nach Therapiebeginn geschickt werden. Da ist es sehr, sehr schwer, eine vernünftige Aussage zu treffen. Es gehört vorher abgeklärt, wenn ich mit FDG untersuche, ist es ein Diabetiker und ist der Tumortyp, den ich monitoren will, überhaupt glukoseavid? Es macht überhaupt keinen Sinn, kommen immer wieder Zuweisungen. Der war beim Baseline hier, hat ein histologisch gesichertes GIST, das wir nicht sehen, weil dieses eben nicht glukoseavid ist. Dann ein Therapiemonitoring zu machen, ist völlig sinnlos. Das klingt zu banal, kommt aber immer wieder vor. Wir brauchen, um es zu beurteilen, wirklich komplett die Angaben über Art und Zeitpunkt der Therapie, welche Substanzen allfällig in Kombination gegeben werden und ob eine Radiotherapie gemacht wird. Das ist anders zu interpretieren als die medikamentöse Therapie. Ganz wichtig für die Quantifizierung, es ist derzeit leider noch nicht so, dass Sie quantitative Daten zwischen verschiedenen PET-Geräten und verschiedenen Instituten wirklich vergleichen können. Soweit sind wir nicht. Also wenn, gehört das am selben gemacht. Und von unserer Seite oder von Ihrem Nuklearmediziner verlangen Sie bitte ein standardisiertes Reporting, der sich also dann wirklich festlegt, in welche der Therapiekategorien oder Erfolgskategorien das kommt. Und wie gesagt, wenn wir von vornherein einen initial niedrigen Uptake haben, dann brauchen wir das auch nicht wiederholen. Zur Conclusio, haben sich die Erwartungen erfüllt? Ja, aber Proof of Principle, wir haben an einzelnen Medikationen zeigen können, dass wir sowohl prognostisch vorhersagen können, wer darauf anspricht, wir können die Zeit bis zur Progression hervorsagen, aber nicht für alle Medikationen. Im Wesentlichen geht die meisten Humandaten gibt es FDG und einige DKIs. Für die meisten anderen Dinge gibt es eigentlich nur experimentelle Daten. Wir müssen uns auch klar sein, wenn wir von der Evidence-Based Medicine in die Personalized Medicine gehen, dass wir noch mehr individuelle Studien brauchen. Also für jedes Medikament den Proof of Principle wiederholen und dass das möglicherweise nicht bezahlbar sein wird. Wir müssen uns für jeden Tracer fragen, ist es das FDG, ist es das FLT, ist es ein anderer Tracer, der das Therapieansprechen am besten monitiert. Wir können selbst innerhalb der Substanzklassen, weil auch diese Targeted Therapies ja meistens nicht so spezifisch sind, sind ja meistens auch Multitarget-Substanzen, wir können nicht sagen, es hat bei Substanz A gewirkt, darum muss es auch bei B wirken. Das gilt auch, welches Imaging-Protokoll wir machen und wir müssen auch zunehmend von einem qualitativen auf ein quantitatives Reporting gehen. Das heißt, Conclusio, wir sind am Ende des Beginns. Danke. Applaus